Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht unmittelbar vor dem Evangelium, was wir gerade gehört haben, bei Markus im 10. Kapitel in den Versen 2 bis 9. Ich lese uns die Übersetzung nach Hermann Menge. Da traten Pharisäer an Jesus heran und fragten ihn, ob ein Ehemann seine Frau entlassen oder sich von seiner Frau scheiden lassen dürfe. Sie wollten ihn nämlich versuchen. Und er gab ihnen zur Antwort, was hat Mose euch geboten? Sie sagten, Mose hat gestattet, einen Scheidebrief auszustellen und dann die Frau zu entlassen. Jesus aber sagte zu ihnen, mit Rücksicht auf eure Herzenshärte hat er euch dieses Gebot vorgeschrieben. Aber von Anfang der Schöpfung an hat Gott die Menschen als Mann und Weib geschaffen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen. Und die beiden werden zu einem Leibe werden, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Leib. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Herr, dein Wort ist die Wahrheit, heilige uns in deiner Wahrheit. Nachdem ich diesen Text gelesen hatte, als Predigttext, war mir eines sofort klar, dass ich darüber nicht predigen werde. Kaum ein ethisches Thema ist so heikel wie das, was mit Ehe und Sexualität zusammenhängt. Es berührt unser Innerstes und trifft auch dort auf den Kern unseres christlichen Glaubens. Und gerade deshalb habe ich vielleicht über meiner Entscheidung keine Ruhe gefunden. Alle inneren Ausflüchte halfen mir nicht weiter, bis ich meinen Entschluss geändert habe. Und es ist schön, dass auch viele junge Menschen heute unter uns sind, nicht weil es um Scheidung geht, sondern weil Scheidung ja vorher was mit Ehe zu tun hat. Und wir erfahren heute so viel und müssen so viele Prüfungen im Leben ablegen, das fängt beim Moped an. Aber wo hören und erfahren wir etwas über Ehe? Wie das funktioniert? Dazu vielleicht ein paar Gedanken, weil es einfach mit zum Thema gehört. Also, ich raffte mich auf und versuchte zunächst erst einmal festzustellen, was die Bibel unter Ehe versteht. Denn mir ist es wichtig, vorher genau abzuklären, worüber wir denn überhaupt reden, damit jeder dasselbe versteht, wenn ich den Begriff Ehe verwende. In einem Lexikon zur Bibel musste ich dabei feststellen, dass in der hebräischen wie in der griechischen Sprache ein Wort für Ehe gar nicht existiert und im Alten Testament der Begriff Ehe nicht vorkommt. Dafür finden wir das Wort Bund, was unserer Auffassung von Ehe am nächsten kommt und auch in vielen Übersetzungen verwendet wird. Ein Hinweis darauf, was Ehe bedeutet, verrät ja bereits unsere deutsche Sprache. Das deutsche Wort Ehe kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet so viel wie ewig geltendes Gesetz. Auch die lateinische Sprache verrät etwas darüber, was Ehe ist. Ein Wort für Ehe bzw. für Heirat heißt im Lateinischen conjugium, was wörtlich übersetzt Gespann heißt und an die gemeinsame verbindende Arbeit der Eheleute erinnert. Soweit zur wörtlichen Bedeutung, wie eng Ehe und Glaube miteinander verbunden sind, zeigt sich an der Sprache des Glaubens. Die Sprache des biblischen Glaubens ist die Sprache der Ehe. Du sollst lieben deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. So lesen wir zum Beispiel im Matthäusevangelium. Das Wort Gott lieben ist nicht zu trennen von dem Bereich Ehe. Glauben kommt von geloben. Und hier denken wir sofort an Gottes Verlobung mit den Seinen. Auch die Formulierung Gott erkennen, wie sie beispielsweise Paulus in seinen Briefen an die Galater und Philippe verwendet, ist das gleiche Wort wie das für das liebevolle Einssein von Mann und Frau. Auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir: Und Adam erkannte sein Weib Eva. Das war kein optisches Erkennen, denn im nächsten Vers heißt es: Und sie gebar ihm einen Sohn. Zu denken ist in dem Zusammenhang auch an die Gleichnisse Jesu, in denen er die Gemeinde mit der Braut und sich selbst mit dem Bräutigam vergleicht. Darum spricht Paulus vom Geheimnis, wörtlich vom Mysterium der Glaubensgemeinschaft zwischen Christus und seiner Gemeinde, das ein Abbild der Ehe ist. Nach biblischem Verständnis, und Jesus unterstreicht den alttestamentlichen Befund, gibt es einige Merkmale bzw. Kennzeichen, die eine Ehe definieren. Wir wollten ja festlegen, was wir unter Ehe verstehen. Natürlich dürfen diese Aussagen nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden. Sie müssen im Rahmen der gesamtbiblischen Botschaft gelesen und verstanden werden. Diese spricht allerdings sehr deutlich. Zunächst ist festzustellen, dass die Ehe eine von Gott eingesetzte Ordnung ist. Die Geschichte Gottes mit der Menschheit beginnt mit der Ehe. 1. Mose 1,27: Gott schuf den Menschen, das steht im Einzahl, nach seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, wörtlich männlich und weiblich schuf er sie. Das bedeutet erstens, der Mensch ist ein Teil der Schöpfung Gottes. Und im Vergleich zur anderen Schöpfung ist er dadurch hervorgehoben, dass er zum persönlichen Gegenüber Gottes erschaffen und berufen wurde. Und zweitens, der Mensch existiert nur in der Polarität von Mann und Frau. Mannsein und Frausein entfaltet sich in der Polarität und diese wird in der Ehe gestaltet. Das Gebot Gottes, du sollst nicht Ehe brechen, unterstreicht darüber hinaus, dass Ehe eine von Gott eingesetzte Ordnung ist. Sonst wäre ein solches Gebot ja nicht erforderlich. Indem Jesus in seiner Antwort auf die Schöpfungsgeschichte hinweist, in den Versen 6 bis 9 unseres Textes, wird deutlich, dass er die auf Lebensdauer geschlossene Ehe zwischen einem Mann und einer Frau als gottgegebene Orientierung und Richtlinie verkündet. Das erste Merkmal oder Kennzeichen einer Ehe ist also die Gemeinschaft eines Mannes und einer Frau, wobei die Betonung sowohl auf eines als auch auf Mann und Frau liegt. Und dabei war Gott sogar der erste Brautvater, denn nachdem er Eva erschaffen, wirklich gebaut hatte, heißt es, dass er sie zu ihm, nämlich zu Adam, brachte. Zum Zweiten wird Ehe darin begründet, dass beide, Mann und Frau, in der körperlichen Vereinigung ein Fleisch, manche übersetzen auch ein Leib, werden. Das ist sozusagen der Vollzug der Ehe. So verbindet Gott einen Mann und eine Frau zu einer Einheit. Im Übrigen ist das der einzige Grund, weshalb die katholische Kirche Ehen scheidet, wenn nachgewiesen werden kann, dass dieser Vollzug nicht stattgefunden hat, denn dann besteht nach ihren Vorstellungen keine Ehe zwischen den beiden. Ein drittes und grundlegendes Merkmal für Ehe ist das Verlassen von Vater und Mutter. Das gehört zum öffentlichen Akt der Ehe. Und damit wird dokumentiert, dass die beiden, Mann und Frau, künftig zusammengehören und zusammenleben. Viele spätere Ehekrisen haben ihre Ursache darin, dass sich einer von beiden oder gar beide nicht innerlich von Vater und Mutter abgenabelt haben. Zum öffentlichen Akt der Ehe gehört bei uns der juristische Akt auf dem Standesamt mit bestimmten rechtlichen Folgen. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass die standesamtliche Eheschließung erst 1875 unter Bismarck eingeführt wurde, also diese Form noch gar nicht so lange existiert. Auf den Hintergrund kann ich hier nicht eingehen, nur so viel, dass die Kirche maßgeblich daran beteiligt wurde und das mit gutem Recht, warum das notwendig war. Für uns Christen ist noch wichtiger die kirchliche Trauung, das Treuegelübde vor Gott und der christlichen Gemeinde, die Fürbitte und der Segen Gottes sind wesentlich für die christliche Ehe. Halten wir fest und fassen wir zusammen, nach diesen aufgeführten Merkmalen kann man Ehe wie folgt definieren. Ehe beginnt dort, wo erstens ein Mann und eine Frau Vater und Mutter verlassen, um fortan gemeinsam zusammenzuleben. Zweitens, die neue Gemeinschaft öffentlich bekannt gegeben wird. Und drittens, die Ehe in der geschlechtlichen Vereinigung vollzogen wird. Damit wird auch klar, was Ehe nicht ist und nicht sein kann. Isolierte Werte wie Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und gegenseitige Verantwortung gehören zwar zum Leben in der Ehe, begründen diese aber nicht. Solche Werte werden auch in anderen Gemeinschaften gelebt. Ich bin viele Jahre in die Sächsische Schweiz klettern gegangen und in einer Seilschaft waren diese Werte lebensnotwendig. Verlässlichkeit, Verantwortung, Verbindlichkeit. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit denen jemals verheiratet war. Und es gibt andere Gemeinschaften. Im Kloster wird das zum Beispiel gelebt, in Kirchgemeinden und man könnte noch einiges mehr aufzählen. Leider erleben wir, dass dieses normative Verständnis der Ehe als göttliche Stiftung, wie es in der Schrift bezeugt wird, zunehmend für überholt erklärt wird. Aus Angst, irgendjemand könnte sich dadurch in Frage gestellt fühlen, wird der Begriff Ehe umdefiniert und entleert. Das führt zu Desorientierung, Unsicherheit und Verwirrung. Im Übrigen, die Vokabel verwirren heißt im Griechischen oder bedeutet im Griechischen Diabolo, dem der Teufel seinen Namen verdankt. Diabolo, der Teufel, ist ein Verwirrer. Gestatten Sie mir an dieser Stelle einen kleinen gedanklichen Exkurs, der vielleicht manches Problem in christlichen Gemeinden lösen könnte. Wir haben gehört, dass es die standesamtliche Trauung erst seit etwa 140 Jahren gibt. Davor war in unserem Kulturkreis die kirchliche Trauung der öffentliche Akt der Eheschließung. Seit 1875 gab es dann das sogenannte Voraustrauungsverbot, welches auch in der Bundesrepublik im Personenstandsgesetz verankert war. Seit 2009 wurde nun aus diesem Gesetz wurden die Paragraphen gestrichen, die eine kirchliche Trauung verbieten, wenn nicht eine standesamtliche Trauung vorausgegangen ist. Damit sind seit dem 1. Januar 2009 kirchliche Eheschließungen ohne standesamtliche Trauungen möglich. Meine Frage an uns: Warum machen wir davon keinen Gebrauch und bieten diese Möglichkeit den Paaren an, die aus welchen Gründen auch immer sich nicht standesamtlich trauen lassen wollen? Dass sie damit auf bestimmte vom Staat garantierte Rechte verzichten, zum Beispiel gesetzliche Unterhaltsansprüche, Ehegattenerbrecht, Versorgungsansprüche, Witwenrente, finanzielle Vorteile durch das Ehegattensplitting bei der Einkommenssteuer, auf das Zeugnisverweigerungsrecht, ist doch im Grunde genommen allein deren Angelegenheit. Oder denken wir in dem Zusammenhang an verwitwete Rentner, die ihren Lebensunterhalt weithin aus der Witwenrente bestreiten müssen, diese aber verlieren, wenn sie wieder standesamtlich heiraten würden. Wenn nun zwei verwitwete Rentner zusammenleben, lastet auf ihnen der Makel, dass sie als in wilder Ehe lebend betrachtet werden. Dieses Problem ließe sich doch durch eine kirchliche Trauung der beiden ganz einfach lösen. Soweit mein Exkurs. Nehmen Sie diese Gedanken bitte einmal mit. Versuchen Sie das mal für sich zu reflektieren, sachlich, emotionslos, und vor allen Dingen dabei mir zu überlegen, an welcher Stelle das, was ich gerade vorgetragen habe, biblischen Kriterien für eine Ehe widerspricht. Zurück zu unserem Thema. Nachdem wir geklärt haben, was im biblischen Sinn unter Ehe zu verstehen ist, sollten wir uns der Frage zuwenden, wie Ehe gestaltet und gelebt werden sollte. Wozu ja auch die Frage der Pharisäer nach der Ehescheidung gehört. Neben den Hilfestellungen, die uns die Bibel als Wort Gottes dazu gibt und wozu ich noch komme, können uns auch Erkenntnisse aus der Ehepsychologie dabei ein Stück weiterhelfen. Ich sprach eingangs von der Polarität, in der Mann und Frau geschaffen wurden. Das ist ein Hinweis auf das Ergänzungsmodell Ehe. Menschen sind bedürftige Wesen. Bedürftig hat aber etwas mit Bedarf und Bedarf etwas mit Mangel zu tun. Wir brauchen also Ergänzung, um unseren Mangel auszugleichen. Und dazu hat uns Gott einen Partner zur Seite gestellt. Untersuchungen an einer größeren Zahl von Ehepartnern haben ergeben, dass etwa 70-80% aller Ehen sogenannte Kontrastehen sind. Das heißt, die Ehegatten im seelischen Bereich und in ihrer Persönlichkeitsstruktur in einer polaren Spannung stehen. In den meisten Ehen ist zum Beispiel ein Partner eher extrovertiert und der andere introvertiert. Ich erkläre gleich. Das bedeutet, dass die beiden in zahlreichen Situationen verschiedenartig reagieren und daraus zwangsläufig Konflikte und Spannungen erwachsen. Ich möchte mich im Folgenden einmal auf diese beiden Gegensatztypen beschränken. In der Praxis gibt es natürlich noch viel mehr. Und andere Gegensatzpaare, zum Beispiel Denk- und Gefühlstyp, Empfindungs- und Intuitionstyp, Distanz- und Nähetyp oder die zwanghafte und hysterische Persönlichkeit. Also da gäbe es noch viel mehr zu sagen. Darauf einzugehen wäre sicher einmal ein spannendes Thema für ein Eheseminar. Doch zurück zu unserem intro- und extrovertierten Partner. Introvertierte Menschen sind kurz gesagt Persönlichkeiten, die mit einem reichen Innenleben ausgestattet sind, wo aber nicht viel davon rauskommt. Der Introvertierte ist eher verschlossen, nach innen gekehrt, kontaktarm. Er versucht, seine Umgebung zu bestimmen, weiß dies gar nicht, will es auch gar nicht, aber er tut es. Er sperrt sich nach außen hin ab. Für ihn ist die Innenwelt entscheidend. Er hat eine gewisse innere Festigkeit, eine Linie, Konsequenz und Treue zu sich selbst, die allerdings bis zur Starre versteifen kann. Er lebt häufig nach dem Motto, auch Spontanität will wohl durchdacht sein. Extrovertierte hingegen sind eher nach außen gewandt, aufgeschlossen gegenüber äußeren Eindrücken, kontaktfreudig. Sie neigen dazu, sich ständig auszugeben, sich zu verlieren, sich in alles hineinzuleben. Und diese beiden bilden sehr häufig zusammen ein Paar. Und um das ganze Zusammenleben dieser beiden einmal praktisch werden zu lassen, dazu ein Beispiel. Begleiten wir ein solches Ehepaar einmal bei einem Einkauf in der Stadt. Nehmen wir an, der Mann sei der Introvertierte, es kann auch umgekehrt sein. Nehmen wir an, der introvertierte Mann oder der Mann ist der Introvertierte und beim Einkauf hat er einen ganz bestimmten, ja, man kann sagen, ganz genauen Plan im Auge. Auf jeden Fall weiß er recht genau, was er kaufen will. Kaufen heißt bei ihm einen Gegenstand suchen und erwerben, der seinen inneren Vorstellungen möglichst genau entspricht. Bei der extrovertierten Ehefrau ist dies keineswegs der Fall. Sie hat nur eine unbestimmte, vage Vorstellung von dem, was sie kaufen möchte. Sie wird vielleicht bemerken, dass sie sich zu einem Kauf überreden ließ, der ihren ursprünglichen Absichten gar nicht oder nur ungenau entspricht. Der introvertierte Ehemann dagegen zählt klar und bestimmt auf, was er möchte. Bietet man ihm etwas an, was nicht diesen seinen Vorstellungen entspricht, so erklärt er deutlich, das passe nicht, das sei zu groß, zu teuer, die falsche Farbe und so weiter. Das Kaufgeschäft wird sich für den introverten Typ in einer Atmosphäre kühler Sachlichkeit abspielen. Die extrovertierte Partnerin hingegen wird vielleicht in ein persönliches Gespräch mit der Verkäuferin kommen und über Dinge reden, die mehr die menschliche Beziehung als den Kauf angehen. Wenn nun diese beiden die Phase der Verliebtheit schon ein Weilchen hinter sich gelassen haben, kann es sein, dass der introvertierte Ehemann das umständliche Verhalten seiner Frau als äußerst peinlich erlebt. Er denkt bei sich, sie weiß nie, was sie will, verursacht der Verkäuferin unnötig Mühe und lässt sich zum Schluss etwas Unnötiges aufschwatzen. Auch die extrovertierte Frau gestattet sich ein stilles oder lautes Urteil über das Verhalten ihres Mannes. Sie empfindet, ihr Mann sei viel zu kritisch, halte stur an dem fest, was er sich in den Kopf gesetzt hat, und wirft ihm das vielleicht noch als Starrheit vor. Und jetzt will ich nicht weiter ausmalen, wie sich das Streitgespräch möglicherweise weiter hochschaukelt. Aus dieser geschilderten Situation und Gegensätzlichkeit der Ehepartner ergibt sich zwangsläufig die Gefahr von Missverständnissen. Was läuft hier ab? Es ist eine bekannte Erscheinung, dass Verliebte immer wieder das Gefühl haben, schicksalsmäßig füreinander bestimmt zu sein. Eines Tages steht sie vor ihm. von der er schon so lange geträumt hat. Das kann doch nicht wahr sein, dass dieses innere Bild von seiner zukünftigen plötzlich leibhaftig vor ihm steht. Was er in dieser Situation nicht weiß, weil die Glückshormone in ihm verrückt spielen, ist die Tatsache, dass er ein bestimmtes inneres Bild von seiner zukünftigen in sein Gegenüber hineinprojiziert. Unbewusst entdeckt er dabei auch, dass in dem Gegenüber genau die Eigenschaften, die ihm fehlen. Und das Ganze natürlich umgekehrt auch bei der jungen Frau. In dieser ersten Phase der Begegnung zweier Menschen ergänzen sich die beiden Typen wunderbar zu einer Einheit. Sie projizieren dabei gegenseitig Eigenschaften in den Partner, die dieser überhaupt nicht besitzt, da sie in dieser Phase der Verliebtheit für vieles blind sind. Und das ist gut so. Denn das ist das Bonbon Gottes, welches über die erste Zeit der Gemeinsamkeit hinweghilft. Diesen Zustand beobachtet man in der Regel in den ersten Jahren einer durchaus glücklichen Eheführung. Dieses Glück der Ehe besteht darin, dass man sich gefunden hat. Dass man es behält, ist später harte Arbeit. Denn bald hört die Phase der völligen Identifikation auf. Und jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Jetzt geht Ehe los. Jetzt wird sich zeigen, was die beiden aus ihrer Ehe zu machen gewillt sind. Das wird allerdings wesentlich von der Auffassung über das Wesen der Ehe abhängen. Viele sind ja mit dem guten Vorsatz in die Ehe gegangen, dass sie einander treu bleiben wollen. Wie tief dieser Vorsatz verwurzelt ist, bleibt mitunter allerdings ihr Geheimnis. Und ich rede hier nicht von denen, die ihre Grundsätze so hoch halten, dass sie bequem darunter durchlaufen können. Wie etwa die, die nach dem Grundsatz leben, wenn die Frauen verblühen, verduften die Männer. Auch wer befangen ist von der üblichen bürgerlichen Vorstellung von der Ehe als einem glücklichen Hafen, in welchem man seine Ruhe und Sorglosigkeit findet, wird bald enttäuscht sein und scheitern. In dieser zweiten Phase kommen die beiden Partner sehr häufig zu der Schlussfolgerung: Du hast mich getäuscht. In Wahrheit ist es aber gerade andersherum. Ich habe mich getäuscht. Ich habe in meiner Projektion meinem Partner ein Idealbild übergestülpt. Das alttestamentliche Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, gilt zwar in erster Linie gegenüber dem Schöpfer, aber auch für den Nächsten. Dieses falsche Bild, diese Projektion muss also aufgedeckt werden. Zur Ehe gehören darum Enttäuschungen. Das heißt, ich muss meine Täuschung über den Partner loswerden. Die wahre Enttäuschung muss an mir stattfinden, an meinen falschen Vorstellungen. Und wer an diesem Punkt seiner Ehe angelangt ist, der darf sich dazu gratulieren. Wer dazu nicht bereit ist, denn wie gesagt, das ist harte Arbeit, der wird aus dieser Beziehung aussteigen und bald der nächsten Täuschung unterliegen. Er wird wieder bei Null anfangen, auch was seine Entwicklung und Reifung der Persönlichkeit anbelangt, zu der mir Gott nämlich meinen Ehepartner gegeben hat. Diese Tatsache, dass durch die Gestaltung der Ehe im partnerschaftlichen Miteinander positive Veränderungen in der Persönlichkeit vor sich gehen und stattfinden, wird übrigens auch von Ergebnissen der Hirnforschung bestätigt. Die Zuordnung von Mann und Frau ist ein geniales Konzept Gottes. Und damit dieses Konzept aufgeht und funktioniert, muss man allerdings den Begründer dieses Konzeptes befragen. Und das geschieht, indem ich nach Handlungsanweisungen in seiner Gebrauchsanweisung, das heißt in seinem Wort, nachschlage. Eine ergiebige Stelle dafür ist unter anderem, es gibt viele Hinweise, die sogenannte Haustafel für das christliche Familienleben. Wir finden sie in Epheser 5 ab Vers 21. Daraus nur einige wenige Gedanken. Zunächst erst einmal die grundsätzliche Feststellung: Mit Gottes Ebenbildlichkeit des Menschen sind Mann und Frau gemeint, die nur gemeinsam Gottes Abbild sind. Und daraus folgt, dass beide die gleiche Würde, die gleichen Rechte und den gleichen Wert haben. Mann und Frau sind gleichwertig, aber verschiedenartig. Und in dieser Verschiedenartigkeit hat Gott beiden verschiedene Aufgaben übertragen. Und ich wage mich an dieser heute wohl umstrittensten Aussage aus dem Epheserbrief einmal heran. Gott überträgt dem Ehemann die Aufgabe, für seine Frau Verantwortung, Schutz und Fürsorge zu übernehmen. Die Bibel verwendet dafür den Begriff Haupt. Dieses Hauptsein soll sich dabei am Hauptsein Gottes für Christus ausrichten. Und wie das aussieht, lesen wir. Als Haupt Christi gibt Gott alles, was er ist und hat, seinem geliebten Sohn. Er überträgt ihm sein ganzes Erbe. Er erschafft durch ihn die ganze Welt. Er gibt ihm vollen Anteil an seinem göttlichen Charakter. Er verleiht ihm Kraft, den gesamten Kosmos in seiner Existenz zu halten. Er reinigt durch ihn die Menschen von ihren Sünden und bestätigt seinem Sohn seine Vaterschaft immer wieder aufs Neue. Das also ist das göttliche Hauptsein. Keine Spur von Beherrschen oder bestimmender Dominanz. Vielmehr sehen wir bedingungslose Liebe, die alles für den anderen gibt. Und an diesem Hauptsein Gottes für Christus soll der Mann Maß nehmen und sein eigenes Hauptsein ausrichten. Das schließt jede Art von Missbrauch aus. Wir merken, Gott hat sein Ehekonzept auf Christus hin entworfen. Denn nur durch Christus kann der Mann sein Hauptsein in Liebe verwirklichen. Der Ehefrau wird die Aufgabe übertragen, ihrem Mann zur Seite zu stehen, wie sie ja auch aus seiner Seite entnommen ist. Sie soll ihm durch Ermutigung und Ermahnung helfen, ein verantwortungsfähiger Mann zu werden. Aufgrund ihrer Berufung zur Schwangerschaft verfügt sie, selbst wenn sie niemals Mutter wird, über eine besondere soziale Kompetenz, die sie in die Lage versetzt, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Die Bibel verwendet an dieser Stelle den herausgehobenen und sonst fast nur auf Gott bezogenen Begriff der Hilfe bzw. des Helfers. Wenn wir das Hilfesein der Ehefrau ernst nehmen, ergibt sich daraus ja zwangsläufig und logischerweise die Hilfsbedürftigkeit des Mannes. Manche Männer hören das nicht gern. Aber wenn man sich vergegenwärtigt, dass Gott die Frau aus dem Mann heraus geformt hat, was übrigens im Zeitalter der Molekularbiologie keineswegs eine absurde Vorstellung ist, und dass ihm nun ein Stück seines Wesens fehlt, dann versteht man das Angewiesensein des Mannes auf die Frau besser. Das Hilfesein der Ehefrau ist damit eine unerhörte Aufwertung. Sie besitzt damit den Schlüssel zur Seele und zum Charakter ihres Mannes. Sie ist in der Lage, ihm zu helfen, ein wirklicher Mann nach dem Bilde Gottes zu werden. Noch ein Wort zu dieser im Epheser-Abschnitt mehrfach genannten Mahnung an den Mann, seine Frau zu lieben. Das Wort Liebe ist höchst erklärungsbedürftig. Wir müssen nämlich unterscheiden lernen zwischen dem, was Liebe wirklich ist und dem, was bloß als Liebe etikettiert wird. Liebe in diesem Sinne hat überhaupt nichts zu tun mit Schmetterlingen im Bauch oder mit Testosteronschüben. Liebe ist etwas, was uns überhaupt erst einmal gezeigt werden muss. Und das kann nur der, der die Liebe ist, nämlich Gott selbst. Verliebt sein, Erotik, Romantik, das ist alles ganz schön und gut. Aber wer meint, die Ehe durch diese rosa-rote Brille sehen zu wollen, verstellt den großen Ernst und die hohen Ansprüche, den die Liebe stellt. Das Feuerwerk der Verliebtheit ist Gottes Vorschussliebe, die uns den Leichtsinn erlaubt, uns überhaupt auf ein so anspruchsvolles Unternehmen wie Ehe einzulassen. Im Alltag jedoch bleibt es uns nicht erspart, lieben zu lernen. Wir merken, Liebe ist kein Gefühl oder mehr als ein Gefühl. Ich kann ja auch niemanden befehlen, gegenüber einem anderen ein Gefühl der Liebe zu erzeugen. Auch psychologisch gesehen ist Liebe eher eine Motivation, weniger als Emotion zu verstehen. Ihre Motivation richtet sich auf die Bejahung des anderen wie der eigenen Person. Die Bereitschaft und der Wunsch zu lieben und geliebt zu werden, die sind in uns angelegt. Aber die Fähigkeit zu lieben, die muss gelernt werden. Was lernen wir aus der Antwort Jesu auf die Frage der Pharisäer? Jesus will die Ehe geschätzt und geschützt wissen. Die Ehe ist eine Wohltat Gottes für die Menschen. Jesus stellt die Ehe ins Licht. Er bezieht sich dabei auf den Schöpfungsbericht. Der Mann und die Frau bilden gemeinsam eine neue Lebenseinheit. Das ist der Paradiesgeschichte entnommen. Er betont, dass jedes Ehepaar von Gott als Schöpfer, also nicht vom Pfarrer und auch nicht von dem Standesbeamten, selbst zusammengefügt, wörtlich ins Joch gespannt ist. Und damit ist für Jesus die Ehe jeder menschlichen Willkür entzogen. Aus der Antwort Jesu lernen wir, dass Ehe keineswegs ein unverbindliches Miteinander von Mann und Frau ist. Kein Hinweis, na, versucht es mal, und wenn es nicht geht, dann trennt euch wieder. Darf der Mann sich scheiden lassen von seiner Frau? Dass zwei Menschen füreinander da sind, miteinander leben, um sich zu ergänzen, um Freude und Leid gemeinsam zu teilen, um Vertrauen und Intimität zu gewähren, das ist ein guter Gedanke Gottes. Mit der Frage nach dem Dürfen der Ehescheidung ist dieser gute Gedanke Gottes schon verloren gegangen. Darf man sich scheiden? Falsche Frage. Amen. Und der Frieden Gottes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.